Vorpass, der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Big G und ich sind wieder da nach einem turbulentes Wochenende, würde ich halt sagen, für Rugby, für die Rugby-Welt. Die Vorpass-Boys wollen das mit euch durchgehen. Big G, ich finde, auf jeden Fall haben wir eins der geilsten Rugby-Wochenenden wahrscheinlich jemals bekommen, wenn man wahrscheinlich vergleichbar mit WM 23, aber umso mehr Spiele und noch, also nicht geilere Spiele, aber sehr, sehr, sehr hochqualitative Spiele und Paarungen, oder?
Hat Rugby geliefert an diesem Wochenende, hat International Rugby geliefert, auf jeden Fall. Egal, ob das unter dem Schirm von hier Nations Cup oder sonst was ist. Ich glaube, das ist jetzt noch egal. Viele können das Konzept noch nicht begreifen. Aber wenn man sich die Paarung anschaut und das Matchup und die Ergebnisse, selbst in der Liga darunter, gab es vielleicht auch ein, zwei mehr oder weniger Überraschungen oder so. Oder einige Teams haben sich besser verkauft und oder nicht so schlecht verkauft wie erwartet, was auch gut ist. Und ja, es fing schon um 9 Uhr am Samstag mit dem Knaller an. Es gab frühere Franzosen, Frankreich-Teams, die sind da runtergefahren. Und da war es viel eindeutiger. Ich habe jetzt nicht im Kopf die letzte Testserie, als Frankreich in Neuseeland, 2, 3, 4, 5 Jahre her ist es, dass die da gespielt haben. Ich glaube, eins von drei Spielen war knapp. Und die anderen beiden waren, naja, so 20 Punkte auseinander. Und jetzt, naja, wir können schon direkt einsteigen. Für mich eins der besten Spiele vom Wochenende. Wahrscheinlich. Setzt die Bar recht hoch. Ja, also Neuseeland kann erste Halbzeit fand ich nicht so brillant. Frankreich, ne, mal Ruck nicht verteidigt, deswegen noch Versuch kassiert. 3, 4, 5 Bälle sind daneben gegangen. Gelbe Karte gleich für deinen Spielmacher in der was in der zweiten Minute oder in den ersten Minuten. Dazu noch ein Versuch von Frankreich. Also Frankreich hat auf jeden Fall geliefert. Neuseeland kann froh sein, gewonnen zu haben. Ich glaube, Frankreich, das Relentless Attack, den Breakdown attackieren und der hohe Line Speed haben dazu geführt, dass am Ende auch ein bisschen die Energie gefehlt haben. Und dann wahrscheinlich doch die Klasse von einigen, Cam Roygaard, ein, zwei anderen Spielern dann doch nicht kam. Ist so mein Big Takeaway, Big Picture.
Ja, also man muss vielleicht erwähnen, dass Frankreich da ein, zwei Spieler wirklich verletzt gefehlt hatten. Also ich glaube, ein Dupont und Intermac hätten da nochmal einen anderen Impact gegeben, allein schon, wenn die vielleicht von der Bank gekommen wären. Und ich glaube, das ist halt einfach diesen minimalen Unterschied zwischen den Mannschaften, aber vielleicht das ist zu granular. Wenn man quasi so rauszoomt, kann man halt so sagen, 34-32 Finalscore, 19-13 Halbzeit. Beide Mannschaften, und das können wir wahrscheinlich über das ganze Tag halt so sagen, beide Mannschaften hatten Lust anzugreifen, zu spielen. Die Franzosen natürlich sind dafür bekannt mit dem Stil, Neuseeland ja auch, aber das war einfach schön zu sehen, wie die halt angreifen. Teilweise sah es so aus, mein Hot Take war so, teilweise war es so ein bisschen wie so ein Trainingsspiel manchmal, also vielleicht ist es so ein bisschen, ist nicht abwertend gemeint, sondern dass beide Mannschaften Sachen versucht haben. Also vielleicht hatten beide Mannschaften einfach so gedacht, es geht um, in Anführungszeichen, nix sozusagen. Lass uns einfach mal Sachen probieren. Zocken. Und wenn es nicht klappt, ja genau, lass uns zocken. Wenn es nicht klappt, dann so ist es halt. Und ich glaube, deshalb waren so Leute wie Roygaard so effizient, würde ich mal sagen, weil er einfach, er ist halt so ein neuner Spieler, der grundsätzlich immer so die Verteidigung Fragen stellt und wo allein schon im Training wahrscheinlich eher so ein nerviger Spieler ist, sozusagen. Und ich glaube, das ist einfach so, er pocht da in die Wunde hat immer wieder. Und das war ganz cool zu sehen. Was so grob, wenn wir halt so das in Anführungszeichen Negative vorheben würden, würden wir halt sagen, es gab so kein Game Management. Aber dieses Game Management, das würde kommen, wenn das jetzt Viertelfinale von der Weltmeisterschaft
Ja,
wäre, würde es anders ablaufen, das Spiel. Das Spiel ist, glaube ich, meines Erachtens relativ offen geblieben die ganze Zeit. Und wenn das ein Viertelfinale wäre, würde irgendwann jemand so sagen, wir müssen ein bisschen mehr Territory spielen, wir müssen ein bisschen mehr Kontrolle nehmen. Das haben beide Mannschaften quasi nicht gemacht und deshalb würde ich halt sagen, das ist eher so ein offenes, lass uns Schlagabtausch liefern.
Auch was es im Viertelfinale nicht geben würde, also Penalty Count von Neuseeland am Anfang war und einige Sachen waren echt nicht sauber. Also es gab neben den 4, 5 Fehlpässen, gab es einige, etliche, bin ich sogar der Meinung, vermeidbare Penalties. Also Luke Jacobsen hat zweimal auf dem Ruck gelegen oder so, einige High Tackles. Also das war schon, ja, dafür, dass man den Anspruch hat, ganz oben zu sein. Na gut, Penalties conceded sich gerade 8 gegen 9. Ja, die haben sich dann noch ein bisschen gefangen am Ende, aber ja, am Anfang war es ein bisschen unsauber. Und wie du sagst, wäre das vielleicht in einem anderen Rahmen gewesen, wäre es vielleicht als Zuschauer, Zuschauerin nicht so schön emotional anzuschauen gewesen. Ja. Ja, was nehmen
Lass
wir
uns
sonst noch
mal,
mit?
ja, lass uns mal vielleicht nochmal raussuchen. Gib mal ein bisschen deinen Input zur ersten 15 oder 23, was Rennie hier geliefert hat. Also hat so, also in Anführungszeichen, ein paar Überraschungen quasi gestellt. Also meines Erachtens sieht er McKenzie eher als Schlussspieler tatsächlich und will hat Jordan und McKenzie in einer Mannschaft behalten. Also beide eigentlich eher
Ja.
Schlussspieler. Wie siehst du das Gesamte oder was nimmst du da mit von, weil es ist ja seine erste 23 und es haben auch ein, zwei Leute gefehlt, aber was denkst du, was kann man da reinlesen oder kann man da was
Also
reinlesen?
ich fange mal bei den Forwards an. Cody Taylor muss ungefähr 100 Jahre alt sein, spielt ungefähr schon seit 200 Jahren oder so. Also wie der sich fit hält, unglaublich. Er ist auch ein bisschen nahe, dass der startet. Ja, ich meine, wo ist das nächste junge Blut, sage ich mal so. Nummer 4 und 5, Josh Lord und Sam Derry sind recht unerfahren jung. Also man muss das mal ein bisschen so vergleichen mit Neuseelands erfolgreichsten Zeiten mit Sam Whitelock und Brodie Retallick, die halt zusammen auch als Lock-Pairing wahrscheinlich mehr als 50 Spiele zusammengespielt haben. Und du brauchst halt immer erfahrene Leute im Lineout, am besten Locks, die auch Lineouts lesen können, vernünftig callen können und. Da war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ardie Tavia hat man wahrscheinlich schon als gesetzten Backrow-Spieler gesehen. Luke Jacobsen, ich bin großer Fan, gibt etliche Neuseeland, die ihn nicht auf dem internationalen Niveau
Level
sehen.
sehen. Ja.
Und ja, wenn wir mal weitergehen, Cam Reuchert, neun gesetzt, Ruben Love, mal sehen, ob er die Nummer 2 wird, wenn dann vielleicht Richie Moyer wiederkommt und an 1 starten wird. Ob er dann, na, wenn Damien McKenzie startet, nicht mehr auf der Bank sitzt, ist dann Ruben Love die 2? Und was ist dann mit Bone Barrett? Oder ist er dann, geht er nach Japan? Keine Ahnung.
Okay, also du schreibst, wir haben ja knackiges Programm, aber ich glaube, er hat so ein paar, Rennie hat so ein paar Akzente gesetzt mit der Mannschaft. Es gibt noch einige Spiele, wo die hat, wenn wir vielleicht jetzt noch in den nächsten Wochen ein bisschen mehr reinlesen können. Aber auf jeden Fall ein richtig tolles Schlagabtausch. Nächstes Spiel in der Ablauf war Japan, Italien, 27 zu 10. Gewinnt
Ein
Japan.
Shoutout noch, Thomas Dennis
Ach so,
Ford,
ja.
118 Kilo, fast 2 Meter groß. Ich glaube, er ist Brumbies Boy, born and bred in Canberra, hat für Waratahs dann mal gespielt und ist, glaube ich, seit 3, 4 Jahren in Castres, nicht
Frankreich,
Clermont.
ja.
Oder ja, genau. Auch fünfmal für Australia Under 20s gespielt und jetzt nicht mehr da. So einen könnte man in Australien gebrauchen. Wie gesagt, hat sein International Debüt gegeben, oder? Das war doch das. Ja, genau. Wollte ich nur sagen.
Ja, nee, ist
Shoutout.
auch schon krass, eine krasse Story und vielleicht auch gerade da, das habt ihr ja alle mitbekommen. Aber Anton Segner ist in der erweiterten Kader, wird wahrscheinlich eher so im nächsten Spiel hat so Laufzeit oder Spielzeit bekommen. Auf jeden Fall krass.
Okay.
27-10 gewinnt Japan. Ich war also 17 zu 10 Halbzeit, also war schon ein bisschen überrascht auf jeden Fall.
Ja, ich habe auf Italien getippt.
Ja, ich glaube, das haben viele Leute getippt. So, wenn man das vom Außen sieht, relativ Top-Mannschaft von Italien, vielleicht einfach noch nicht so von der Reise so gut sich erholt. Starke Mannschaft von Japan. Hab selber das Spiel halt noch nicht gesehen, nur kurz die Zusammenfassung, aber schon eine Überraschung, würde ich sagen. Weiß nicht, Eddie Jones durfte ja nicht zu Coach so sein, halt quasi
Ja.
gerade jetzt in so ein Ban, aber so grundsätzlich hat er eine gute Mannschaft zusammenbekommen und ja, nächste Woche geht es gleich nach Irland, in Australien komischerweise ran, aber eher so eine Überraschung, würde ich halt sagen, grundsätzlich.
Ja, also ich glaube, Japan hat gut Point of Contact geschiftet. Das können sie ganz gut. Ne? Das hat man auch gegen andere Teams, mal gegen Samoa in der Weltmeisterschaft gesehen, weil man halt wahrscheinlich unterlegen ist, was das Körperliche angeht. Fitnessmäßig kommt man besser mit den Temperaturen und dem Klima in Japan als Japaner, die da sind, klar. Italien, Paolo Gabisi hatte, glaube ich, einen schrecklichen Tag. Seine Kicks waren nicht gut und ja, also das ich glaube, zwei, dreimal hat er da wirklich solche Blinder gehabt. Ja, Japan verdient gewonnen und ich weiß nicht, ob aber außerhalb von Japan, ne, ob die dasselbe liefern können, um ganz ehrlich zu sein. Also würde das Spiel jetzt in Italien stattfinden, würde ich trotzdem, also ich würde noch mehr auf Italien setzen. Ganz, wenn
Okay.
die 10-mal oder 100-mal gegeneinander spielen würden.
Australien gegen Irland war das nächste Spiel. 31 zu 33. Messerschneider am
Ben
Ende.
Donaldson.
Ben Donaldson kickt relativ deutlich daneben, muss man zugeben. Sehr schweren Kick von ganz außen rechts, so 40 Meter plus. Ja, schwierigen Kick, aber war auf jeden Fall sehr unsauber getroffen. Davor, kurz davor auch daneben gehauen. Ich glaube, vielleicht, wenn wir das einfach kurz zusammenfassen, wenn Australien irgendwie einen Kicker mitgebracht hätten, was sie eigentlich meines Erachtens in Lonergan haben, obwohl er nicht gekickt hat, hätten die gewonnen. Also sie haben zu viele Punkte liegen lassen und eigentlich in der ersten Halbzeit waren die komplett dominant, hatten eigentlich nur kurz vor der Halbzeit Gibson Park reingelassen mit dem Versuch, also 7 Punkte. Also es ging 24-19 rein, anstatt 24-12, wäre schon deutlicher gewesen und mehr repräsentativ vom Spiel. Und Irland, so wie ein guter Boxer, hat sehr viele Schläge ins Gesicht bekommen, aber ist irgendwie so auf den Beinen geblieben. Und am Ende so mit Clarkson, mit dem Versuch, genau, einfach mal quasi ja doch irgendwie sich belohnt für die harte Arbeit. Aber ich muss mal sagen, auch wenn ich ein bisschen unparteiisch hier bin, also er hat Australien das Spiel verloren, als Irland das Spiel gewonnen hat.
Ja, genau. 60 Minuten im Lead, also fast drei Viertel der Zeit hat man geführt. Ich glaube, ist eine absurd hohe Zahl an Missed Tackles von Irland, oder? Ich habe es selber nicht gezählt. Ich gucke jetzt selber nochmal nach, aber
Und
hätte.
Straftritte, ja.
Ja, ich hatte irgendwo gesehen, dass man verteidigungsmäßig Irland nicht so gut aufgestellt war.
Ja, 11 Linebreaks, glaube ich, mal abgegeben. Hat man auch auf jeden Fall gesehen. Jetzt habe ich mal, also gibt es eine irische Seite, The 42 heißt es, was ihr seht. Also die haben einen Journalist, der relativ tiefe Analyse macht und relativ gleich nach dem Spiel hat er mehrmals so James Ryan hervorgehoben, dass er aus dem Line geblitzt ist und einfach so eine riesen Lücke gemacht hat. Ob das jetzt taktisch ist oder irgendwie so ein irgendwas aus der Lancer-Zeiten ist oder einfach so eine Fehlentscheidung grundsätzlich, aber Irland in der Verteidigung war ein bisschen wie diese Käse mit ganz vielen Löchern drin.
Ja, Australien, ich bin gespannt auf die komplette Backline, ne? Ob 19 Lonergan-Gordon-Combo, wird das die Start-Combo sein? Iki Towers zurück. Aber ja, also ich sehe da noch nicht, also Joe Schmidt ist immer noch da, übergibt dann irgendwie nach dieser Sommerserie dann an Les Kiss oder so, der jetzt auch nicht die erfolgreichste Zeit bei den Reds hatte. Ich bin gespannt. Also wir sind halt in wenigen Monaten ein Jahr entfernt von der Heimweltmeisterschaft, ne? Das muss man
Ja,
halt
da
auch
müssen wir
mal.
mal ein anderes Mal aufnehmen, aber das
Ja.
ganze Thema ist halt schwierig dort. warum man jetzt mit Schmidt, jemand, der A, jetzt mehrere Weltmeisterschaften Erfahrung hat, so zweimal mit Irland, einmal mit Neuseeland, warum man ihn sozusagen gehen lässt in diesem Moment. Aber das müssen wir wahrscheinlich in der, ins Detail aufgreifen. Ich glaube, wir sehen es beide ähnlich. Ich glaube, Australien hätte da verdient gewonnen, da wirklich so viele Punkte liegen lassen. Also sei es Straftritte oder Erhöhung oder grundsätzliche Chancen. Und Irland war einfach da, wie sagt man, kaltschnauzig in der 22, hat einfach die Punkte mitgenommen. Dieser Versuch von Van der Vlier mit den angetäuschten Borsch von Schienen. Also, das ist ein ziemlich krasser Move. Er bindet quasi drei Leute auf sich, weil alle Leute denken, der rennt halt selber rein und macht einfach so einen No-Look-Pass in die Luft. Und da ist halt Van der Vlier und crasht halt rüber. Das ist schon stark. Das ist halt, das ist wahrscheinlich dieses Top-Top-Level, würde ich mal sagen, was Irland auf jeden Fall so hat.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Ben und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Aber genau, ja. Fiji, Wales, also Heimvorteil in Anführungszeichen für Fiji in Wales. Müssen wir auch ein anderes Mal darüber diskutieren, warum das so ist. Aber 24:39, jetzt sieht er so ein
Fiji
bisschen so ein,
vorne.
er sieht schon ein bisschen so ein Pattern raus, also sehr viele Punkte. Also ich würde halt sagen, Defense optional grundsätzlich. Ein Freund von mir hat er gesagt, liegt vielleicht auch teilweise, wie die Schiedsrichter das Spiel, die Spiele laufen lassen oder wie die hat quasi, was sie so Vorgaben haben, wie das Spiel jetzt ein bisschen mehr kontrolliert sein sollte und wer wo nicht. Aber genau, 10-10 zur Halbzeit, Fiji hatte geführt teilweise, aber dann hatte doch Wales sich zusammengerafft und am Ende deutliche Punkte dann noch am Ende.
Ich meine, es hat nicht geholfen, dass Radradra und der Tighthead Prop heute, dass die beide, glaube ich, zur selben Zeit mehr oder weniger in der ersten Halbzeit Verletzungen hatten. Jack Morgan, super. Also man kann sagen, dass der wirklich das Team mitträgt. Ja, schade. Also ich hatte eigentlich, ne, ich meine, ja, hätte man es in Fiji gespielt, gut, hätte, wäre, könnte, ist auch nochmal ein anderes Thema. Weiß nicht. Enttäuscht? Vielleicht das.
Ich glaube, wir haben aus dem Spiel hat nicht so mega viel gelernt. Also ich glaube, es ist relativ unfair. Wales spielt ein Auswärtsspiel zu Hause und solche Sachen. Wir haben ein paar Kombinationen gesehen bei Wales. Und der Trainer Tandy setzt auf quasi Kombinationen, die wir schon kennen. Also weiß wahrscheinlich, dass er halt nicht so 40, 50 Leute hat, aus denen er halt wählen kann. Hat er so 30 oder weniger Leuten, worauf es halt ankommt. Und ich glaube, hat jetzt ein bisschen beschlossen, von jetzt bis zur Weltmeisterschaft muss es halt so reichen mit den Leuten, die er hat. Also ich habe ja gesagt, Wales bräuchte so ein, zwei Top-Top-Leute noch dazu, aber in den nächsten Jahr werden die halt nicht sich, wenn sie die halt einfach nicht finden. Aber let's see. Also dann gibt es zum absoluten Kracher am späteren Nachmittag. Südafrika gewinnt 45 zu 21 gegen England in absoluten Kracherspiel. 17 zu 14. Und es stand halt nach sehr wenigen Minuten 17-0 tatsächlich. Keine Ahnung, nach 15
Das ist
Minuten oder
das
so.
Schlimmste, ja.
Also ich war erstaunt, muss ich zugeben, dass England überhaupt sich zurück also ein Spiel geholt hatten mit 17 zu 14 in der Halbzeit. Das war eine richtig krasse Leistung. Und ich muss mal zugeben, einige Leute haben bei England gefehlt, aber einige Leute haben bei Südafrika gefehlt. Und das, was Südafrika hat, ist einfach so Unmengen an Spielern. Also deren Playerpool ist das Gegenteil von Wales. Die haben eher so 50 Leute und die mussten halt einen Kader haben von 23 irgendwie.
Haben Sie, ich glaube, Sie haben auch wieder alle Forwards auf einmal eingewechselt, oder? Und dann ist das Momentum auch in der zweiten Halbzeit wieder ein bisschen. England kam dran, das war kurz vor der Halbzeit und dann nach der Halbzeit waren sie am nächsten dran, was Punkte angeht. Und dann ist alles in sich zusammengebrochen, sage ich mal so.
Ja. Ja, der hat einen kurz nach der Halbzeit. Einige Leute hat noch eingewechselt. Aber ich glaube, das ist nicht nur dass sie halt viele auf einmal wechseln, es ist einfach so, wen die noch halt ranholen. Ist schon ziemlich krass. Ich meine, Elizabeth und stehe ich auf dem Schlauch gerade, Kapitän von Südafrika.
Polisi.
Kolisi, beide ja irgendwie verletzt oder irgendwie so auf jeden Fall gefehlt. Trotzdem, wen die jetzt noch rangeholt haben. Feinberg Ngomsulu hat gefehlt. Trotzdem fand ich, hat Libok irgendwie sehr stark. Und wenn ich, also ich glaube, der ist nicht die langfristige Lösung auf 10, aber wenn ich super fand, war Willems auf 15. Das ist richtig, richtig krass für den, was er da ihn haben. Also er kann ja auch Verbinder spielen. Er ist mehrmals so aufgeploppt in entscheidenden Momenten und hat einfach diesen krassen Pass. Also die sind ja daran gewöhnt, mit Willy LaRue da zu haben, der jemand, der auch so das Spiel gut verbinden kann oder anderen Leuten in Szene setzen kann. Und Willems hat richtig stark gespielt. Und wo ich auch begeistert war, war Kobe, der hat wieder gekickt. Der hat vor ein paar Jahren irgendwie die Kicks übernommen, war das gegen Irland und war halt nicht so erfolgreich. Jetzt hat er irgendwie doch daran gearbeitet und das ist wahrscheinlich einfach so gewollt, dass sie halt einfach eine andere Option haben, außer Libok und Willems, weil die halt manchmal nicht so stark sind mit den Kicking Tees. Ich fand, da ist schwierig bei England. Also, wo ich am schwierigsten fand bei England, war einfach diese kurzfristige Wechseln, dass halt zum Beispiel Furbank fehlte. Ich glaube, das hat nicht nur so ein bisschen so Unruhe gesorgt, sondern ich fand, dass Marcus Smith auf Schluss war einfach komplett Passagiere am Start. Er war halt irgendwie kaum involviert. Favo Boso und Murley hatten teilweise so Phasen, aber die könnten sich nicht ins Spiel. Also das war halt so ein sehr körperlicher, sturmbetontes Spiel und die hatten wenige Chancen. Die sind eher so krasse Finishers und Bayern hatten nicht genug Ballbesitz, um irgendwie Finishers zu werden. Fand er stark, George Martin extrem stark, also richtig stark, Coles auch sehr, sehr stark. Frage mich einfach, warum Pollock nicht startet. Also, der kommt halt immer rein und macht halt immer gute Sachen. Weiß nicht, Chesham war stark, Earl war okay,
Aber
Curry
wen
war
lässt du
so ein
dann
bisschen.
raus, ohne jetzt in die Tiefe zu gehen?
Curry. Curry würde
Okay.
ich halt auf jeden Fall, also glaube, dass der ist halt nicht in der Form von seiner Top-Top-Zeiten. Und Pollock ist auf jeden Fall in Topform. Also müsste halt für mich starten.
Ja, ist immer blöd, wenn man auch von der Bank super gute Leistung bringt und dann so ein super guter Impact-Player ist und dann noch
Genau,
viel
aber bis
Energie
er halt
reinbringt.
eingewechselt wurde, ist das Spiel dann eher so
Das
durch,
ist was
also nicht
anderes.
durch, aber dann ist halt so die Sache von, okay, er muss irgendwas Bestimmtes machen, er muss so ein Spiel so, ne, zurückholen, weiß halt nicht. Disziplinenthema, also ich glaube, England ist immer noch unsicher, wer ist meiner Startfünfzehn und das ist für mich zu spät in der Zeit
Weiß mal,
von
Jamie George
England.
da immer noch drinne, würden manche auch,
Sorry,
gibt's
das,
vielleicht
der
ein,
ist.
zwei englische Kommentatoren, die das,
Ja,
der ja
ja.
auch sein Retirement schon für nächstes oder er hat es glaube ich schon festgelegt, aber es ist Jahre in der Zukunft noch. Aber ich weiß nicht, ob es nächstes oder übernächstes Jahr ist. Man kann kaum glauben, dass das halt das Viertel, halb, Semi-Halbfinalspiel der Weltmeisterschaft 2023 war und dass nur ein Penalty-Kick, ein Scrum-Penalty am Ende, da glaube ich den Unterschied gemacht hat, oder?
Ja, ich
In der
glaube
Paarung.
einfach, ja, different times. Genau, auf jeden Fall Abschluss von dem Wettbewerb war Argentinien, Schottland.
Ja.
Argentinien verliert 38-47. Ihr seht, es hat Score, so eine, also kein Spiel geht irgendwie 15 zu 12 aus, sondern alle richtig wild. Was nimmst du aus dem Spiel halt mit, das Schottland-Spiel? Schottland hat 19 zu 10 geführt in der Halbzeit und haben so relativ deutlich aufgedreht in der zweiten Halbzeit.
super effizient, ne? Also Red Zone Entry und Red Zone, also in der 22, da die Punkte mitnehmen. Das hat Schottland super gemacht. Sione Tupou-Lotto ist richtig gut. Matt Fagers und Rory Darche, Breakdown, ne? Die immer wieder das, immer wieder Argentinien gestoppt haben. Ja, und was wichtig ist, ich meine, man darf nicht vergessen, das Spiel war, hat Schottland zu Hause gegen Argentinien nur mal richtig blöd aus der Hand gegeben. Ich glaube, die haben absurd hoch geführt. Und es war immer so die Diskussion in 2025, die auch noch in 26 reingegangen ist, dass man immer in den letzten 20 Minuten dann untergegangen ist. Und es war auch diesmal so, dass man natürlich in den letzten Minuten wiederum, glaube ich, ein oder zwei Versuche kassiert hat, aber man lag zum Glück schon so weit vorne. Also das ist natürlich auch, ist natürlich, man kann natürlich auch sagen, okay, wir brechen irgendwie ein am Ende die letzten 10, 15 Minuten, aber solange wir, wie gegen Frankreich, genügend Versuche Feuer produzieren, ist ja alles okay. Gut, ich weiß nicht, vielleicht sollte man da als Defense-Coach mal dran arbeiten. Ja, ich habe es jetzt nicht ganz gesehen oder mit einem halben Auge gesehen, aber ja, wie du sagst, auf jeden Fall auch entertaining, ne? Also 9 Punkte auseinander, 12 Versuche, was
ja.
immer mehr.
Beide Mannschaften probieren, glaube ich mal, hier und da so andere Kombinationen auf jeden Fall. Versuchen zu sehen, was es halt noch in der Breite des Kaders halt so gibt. Bin mal gespannt, so langsam, wenn wir Richtung Weltmeisterschaft schauen, so mit einem weiteren Blick, musste Schottland so liefern. Also, die sind ja eine schwierige Gruppe. Argentinien hat schon so ein Pedigree bei Weltmeisterschaften. Bin auf jeden Fall dort sehr gespannt, wie die hat so sich schlagen in den nächsten Wochenende. Das ist quasi der Top. Ja, go for it.
Noch kurz Second Tier darunter, One Nation.
Ja, genau.
Heißt es World
Genau,
Nation.
Das wurde jetzt. Ja,
Chris
genau.
Hilsenbeck.
Das wollte ich sagen. Das war Top Tier Competition. Den zweiten Tier Nations Cup gibt es halt darunter. Wollen wir halt kurz mal die Ergebnisse schauen und auch, wo die Spiele stattgefunden haben. Ziemlich krass. Also, Uruguay verliert gegen Georgien in Montevideo 41-43. Und Samoa gewinnt gegen
In
Hongkong,
Santiago.
China. In
Spiele.
Santiago, Chile, 66-19. Am
War
nächsten
erwartet.
Tag dann, Chile spielt wieder in Santiago, 48-31 gewonnen gegen Rumänien. Tonga spielt in Denver, Colorado, auch spannend. Tonga gewinnt gegen Zimbabwe, 36-26. Und USA schlägt in Denver, Colorado, 30-29. Portugal, auch ziemlich krass. Und Kanada in Edmonton schlägt oder unentschieden. Mit Spanien 42-42. Also diese Nord-Süd-Hemisphäre ist noch nicht so ganz aufgegangen und manche Leute spielen halt nicht zu Hause. Aber auf jeden Fall cool zu sehen, dass andere Mannschaften auch coole Spiele abliefern
Ja,
können.
Shoutout Chris Hilsenbeck. In der letzten Minute gewinnt er das Ding für die USA. Mit einem sehr weiten 40 Meter Penalty oder so. Spanien unentschieden in Kanada. Hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ich weiß jetzt nicht genau, wie gut oder schlecht das kanadische Team war, aber einfach nur so, wenn ich mir das Matchpaarung anschaue, dachte ich nicht, dass Spanien mal eben 42 Punkte in Edmonton. Na, man muss auch dahin fliegen und die ganze Logistik, bla bla bla. Genau, ja, also Shoutout an die. Ja, Hongkong, China am wahrscheinlich schlechtesten. Aber gut, mal sehen, wie sich das alles, mal sehen, wer sich da durchsetzt. Es gibt keine Relegation, Promotion in dieser jetzigen Form, erst in 2 oder in 4 Jahren, glaube ich. Gut.
Wenn wir da so ein bisschen, also was halt so schade ist, wenn wir so ein bisschen Big Picture-Thema auch Deutschland hat, ansprechen würde, ich glaube, wenn wir zurückspulen würden vor nicht so vielen Jahren, wäre das so ein Wettbewerb, wo zum Beispiel Deutschland mitgespielt hätte und was es denen auch so gut getan hätte, auch so diese Erfahrung zusammen auf der Ebene und auch so diese, das gesamte Thema Reiseplanung, das ganze Konzept da mitzunehmen. Also ich glaube, dass Deutschland fehlt gerade den Sprung, also diese Distanz oder diesen Gap zwischen, wo Deutschland jetzt ist und wo die anderen Mannschaften, vielleicht Beispiel Portugal, Spanien, ist, wo die halt eher beieinander waren vor nicht so vielen Jahren. Diese Gap wird halt größer werden, weil zum einen werden ja Erfahrungen sammeln auf dem Level, zum anderen hast du ja gesagt, Portugal verliert nur in der letzten Minute quasi so ein Spiel auswärts. Das sind halt so.
Spaniens U20 spielt gerade bei der U20-Weltmeisterschaft mit, die werden nicht schlechter, ne? Also außer die Spieler werden dann alle später nicht Rugby spielen, aber.
Das heißt, dass ich glaube mal, diese Ebenen und diesen, man sagt ja Tiers oder Tier 1, Tier 2, Tier 3, whatever, also dass diesen Gap quasi, wo Deutschland zum Beispiel ist und sein könnte, das wird immer größer und das. Das Momentum nimmt so in Spanien, spanische Mannschaft, portugiesische Mannschaft mehr halt mit und tatsächlich kratzen eher ran an Mannschaften, die etablierter waren wie USA oder Kanada. Die rutschen vielleicht auch teilweise ein bisschen ab, obwohl Weltmeisterschaft wirklich nach USA geht und so. Ich glaube, die Spielstärke oder die Talents dort ist weniger. Genau, du hast Chris Hilsenbeck schon erwähnt, quasi natürlich für Deutschland oder in Deutschland und Frankreich natürlich bekannt. Hatte da auch auf jeden Fall starkes Spiel geliefert. Ja, let's see, wo die Reise hingeht.
Wir sehen uns nächsten Montag hoffentlich.
Yes,
danke, exactly. Donald, für deine
danke
Zeit.
Danke euch zu Hause, danke Big G und genau, zurück zur Skipiste für Big G und zurück zur Arbeit für mich. Also, bis bald, wieder bei Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.